Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mein Thema ist, wie gesagt, Schwindel- und Sturzprävention aus neurologischer Sicht. Wenn Sie sich diese Zahlen hier anschauen, so sehen Sie die jährlichen Kosten aus Schweden, die für Patienten nach Stürzen aufgebracht werden oder sozusagen die anfallen. Sie sehen, dass das Problem Sturz nicht nur ein medizinisches ist, sondern auch ein ökonomisches. Und wenn wir uns jetzt Daten aus US-amerikanischen Notfallambulanzen anschauen, dann sehen Sie, dass immerhin 9% aller Ambulanzbesuche mit Stürzen zu tun haben, wobei hier das Spektrum sehr groß ist, das reicht von Anfällen, Stürzen im Rahmen von Synkopen unterschiedlichster Genese, bei Vertigo-Episoden oder eben kryptogene Stürze, wenn die Ursache der Stürze initial noch nicht bekannt ist. Wenn wir uns jetzt das breite Spektrum der neurologischen Erkrankungen anschauen, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, so sehen Sie, dass immerhin 55% der Stürze durch Gangstörungen bedingt sind, also auch unterschiedlichster Äthiologie natürlich, gefolgt von Epilepsie mit 12%, Synkopen mit 10%, hier sind jetzt weniger die vasovagalen Synkopen gemeint, sondern eher die neurologisch bedingten, also Richtung Reflexsynkopen, und schließlich Stroke in 7% der Fälle als Ursache für Stürze. Natürlich bei einer guten Hemisymptomatik stürzt der Patient ebenfalls. Wie kann man nun eine Einteilung machen aus neurologischer Sicht? Welche großen Gruppen gibt es jetzt in der Neurologie? Man kann so vorgehen, dass man den Bewusstseinsverlust als Faktor hernimmt, das heißt transienter Bewusstseinsverlust mit oder ohne Vertigo, das ist eine erste große Gruppe, die mit Stürzen assoziiert sind, gefolgt von transienten Vertigo-Attacken unterschiedlicher Dauer, die jetzt in diesem Fall ohne Bewusstseinsverlust verbunden sind, und schließlich die kryptogenen Stürze ohne Bewusstseinsverlust, wo also initial die Ursache noch nicht ganz klar ist, wenn der Patient seine ersten Stürze gehabt hat. An erster Stelle muss man hier sicherlich die epileptischen Anfälle nennen in der Gruppe der transienten Bewusstseinsverluste mit oder ohne Vertigo, allen voran die idiopathisch generalisierten Anfälle, die plötzlich beginnen. Besonders disponiert sind hier Patienten mit atonischen oder myoklonisch-astatischen Anfällen, also wo der Tonusverlust ganz am Beginn steht, und epileptische Anfälle auch, also seltene Syndrome wie das Lennox-Gastaut-Syndrom oder das West-Syndrom, die bereits im Kindesalter auftreten und aufgrund der Häufigkeit der Anfälle schon eine gewisse Disposition für Stürze bieten. Aber im Prinzip kann auch jeder fokale Anfall, also ein Jackson-Anfall, ein motorischer, sozusagen sekundär generalisieren, das heißt die zweite oder die kontralaterale Hemisphäre mit erfassen und dadurch generalisieren. Der Patient verliert ebenfalls dann das Bewusstsein und stürzt dann ebenfalls. Die zweite große Gruppe von Stürzen mit transientem Bewusstseinsverlust sind sicherlich die zerebrovaskulären Erkrankungen oder Ereignisse, allen voran hier auch die vertebrobasiläre Insuffizienz, also Vertebralis und Basilaris. Stromgebiet versorgt natürlich die wichtigen Zentren im Hirnstamm und im Cerebellum. Und an zweiter Stelle müsste das Subclavian-Stiel-Syndrom genannt werden, das ebenfalls mit Schwindel initial einhergehen kann, das dann sogar zu Bewusstseinsstörungen und Stürzen führen kann. Ein etwas selteneres Syndrom ist das sogenannte Rotational Vertebral Artery Syndrom, zu dem wir dann später noch genauer kommen. Im Einzelnen möchte ich zunächst einmal die vaskulären Syndrome kurz erläutern, nämlich die vertebrobasiläre Insuffizienz. Dazu gehören die Basilaris-Thrombose, die initial auch mit Schwindel einhergehen kann. Wir wissen, dass die Vestibularis-Kerne im Hirnstamm die empfindlichsten Strukturen sind, die auf Hypoxie reagieren. Deswegen hat jeder Patient, der eine kritische Perfusion hat, initial ein Schwindelgefühl, gefolgt dann von eventuell Hirnnervenausfällen und dann eben schließlich Kollaps oder Bewusstseinsverlusten. Ebenso zu nennen die Vertebralstenosen, hier weniger die einseitigen Stenosen, sondern eher die beidseitigen fortgeschrittenen Stenosen. Die sind also da besonders disponiert hier zu Bewusstseinsverlust zu führen. Das Sukljewin-Stiel-Syndrom, hier auf, in einem Schema dargestellter Pathomechanismus, Sie haben einen proximalen Verschluss im Abgang der Arteria subclavia. Die Folge ist, dass die Armarterie nicht entsprechend perfundiert wird. Es kommt physikalisch leicht plausibel zu einem Anzapfsyndrom, das heißt, die ipsilaterale Vertebralis hat keine kranial gerichtete Strömungsrichtung mehr, sondern es kommt zu einer Blutumkehr, zu einer Blutflussumkehr, damit die Arm, sozusagen der Arm versorgt wird, und das führt dann sekundär natürlich zu einer kritischen Perfusion im Basilaris-Gebiet mit den entsprechenden Konsequenzen. Das seltenere Rotational Vertebral Artery Syndrom ist erst vor ca. 10, 15 Jahren wirklich abgegrenzt worden. Sie kennen sicherlich alle Patienten mit einseitiger Vertebralis-Hypoplasie. Das ist in Bezug auf Schwindel oder Bewusstseinsverlusten eigentlich zu vernachlässigen. Wichtiger sind sozusagen diese Syndrome, bei denen es zusätzlich zu knöchernen Appositionen kommt im Verlauf des Vertebraliskanals. Und bei diesen Patienten kommt es dann im Bereich der kräftigen, hauptversorgenden Vertebralis bei einer Kopfrotation, wie wir es hier sehen, zu einem Abknicken der hauptversorgenden Arteria vertebralis und damit zu einer kritischen Minderperfusion und zu Bewusstseinsverlusten und Stürzen eben. Wird auch als Bow-Hunter-Syndrom genannt. Bow-Hunter, der Bogenschütze, der ebenfalls den Kopf zur Seite dreht, wenn er den Bogen spannt, sollte man sozusagen im Auge halten, dass das auch eine seltene, aber auch mögliche Ursache darstellt von wiederholten Stürzen, Drop-Attacks zum Beispiel. Die nächste große Gruppe sind Bewusstseinsverlust, transient mit oder ohne Vertigo, nämlich die Synkopen. Hier meine ich, wie gesagt, weniger die internistisch bedingten Synkopen, sondern die neurologisch bedingten, die Reflexsynkopen, die durch bestimmte Trigger ausgelöst werden, die ich dann noch erläutern werde. An zweiter Stelle die Dysautonomie-Synkopen. Das sind Kollapszustände, die im Rahmen von neurodegenerativen Erkrankungen auftreten, vorwiegend zu nennen die Multisystematrophie, wo es zu einer eigentlichen Atrophie auch des autonomen Nervensystems kommt und zu den entsprechenden Symptomen. Was sehr wenige Kollegen auch wissen, dass Meniere, also gerade ausgebrannte Meniere-Erkrankungen mit Synkopen assoziiert sein kann. Also das ist, der Mechanismus ist noch nicht ganz klar, aber das sollte man im Kopf behalten, dass Patienten im fortgeschrittenen Meniere-Stadium durchweg Synkopen auch assoziiert mit den Meniere-Attacken haben können. Hier die Reflexsynkopen, wie gesagt, hier kommt es zu einer Kombination aus einem Defizit von sympathischer Vasokonstriktion und einem Exzess einer vagalen Bradykardie. Diese Kombination, kann man sich leicht vorstellen, führt dann zum Versagen der Durchblutung. Typische Trigger sind Schreck, die Schrecksynkopen, das typische Symptom von Patienten, die Blut sehen und dann kollabieren. Ebenso Miktion oder Defekation kann als Trigger wirken, aber auch Pressen, also Husten, ist ein typischer Trigger. Die Multisystematrophie, eine neurodegenerative Erkrankung, das multiple zerebrale Systeme mit erfasst, nicht nur das extrapyramidale System, wie wir es hier an diesem Spektbild sehen, sondern es kommt auch kortikal und zerebellär zu degenerativen Veränderungen. Dementsprechend finden sich in 46% Parkinson-Symptome und sogar in 41% eben autonome Symptome in Form einer Dysautonomie und Synkopenneigung. Und nun zu der zweiten großen Gruppe, transienter Vertigo ohne Bewusstseinsverlust. Das geht jetzt auch schon Richtung HNO, das möchte ich dann zum Teil nur streifen, weil das schon vom Kollegen Viscozil eingehend und sehr veranschaulich dargestellt wurde. Allen voran der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel. Auch wir als Neurologen sehen diese Gruppe an Patienten am häufigsten. Die Neuritis vestibularis, auch hier im Zeitalter der Lyse und der vaskulären Interventionstherapie wird es immer wichtiger, in der Akutphase sofort zu entscheiden, ist das peripher vestibulär oder geht es Richtung eines Pica-Infarkts im Cerebellum. Eine sogenannte Pseudoneuritis-Symptomatik sollte ausgeschlossen werden. Meniere-Attacken, hat auch Kollege Viscozil schon erwähnt, führen zu akuten Drehschwindel und Stürzen. Die vestibuläre Paroxysmie, ein seltenes Krankheitsbild in der Neurologie, das ebenfalls zu nennen ist. und Pica-Infarkte habe ich schon gestreift kurz, also Infarkte im Stromgebiet der Arteria cerebelli inferior posterior. Das Versorgungsgebiet entspricht genau dem Vestibulo cerebellum, also dem Vermis im mittellinienahen Vermisbereich im Kleinhirn, und Infarkte in diesem Bereich schauen sehr ähnlich einer Neuritis vestibularis aus. Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel möchte ich nur kurz streifen. Wie gesagt, häufigster akuter Drehschwindel, hohe Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung, hohe Sturzgefahr. Warum? Weil der Schwindel in der Bewegung auftritt und sogar junge, gesunde Patienten, die das haben können, sind damit überfordert. Also die Haltestellreflexe sind in dem Moment praktisch ausgeschaltet und man stürzt dann einfach in die Richtung des betroffenen Bogenganges. Insofern auch wichtig zu erwähnen, weil es wirklich so effektive Therapiemanöver gibt. Also der Arzt, der das feststellt im Dix-Hallbike-Test, kann in dem Moment gleichzeitig das Therapiemanöver machen und den Patienten können unnotwendige, aufwendige Untersuchungen erspart werden und natürlich können damit Stürze dann verhindert werden. Übrigens, die erste Diagnose oder die erste Beschreibung stammt von Robert Barani, 1921 hier in Wien beschrieben. Er vermutet eine peripher vestibuläre Ursache, aber die Otokonien-Theorie, sozusagen, die war ihm noch fremd damals. Hier nur zur Verdeutlichung, das Epple-Manöver auch schon angesprochen, in diesem Fall der rechte posterior Bogengang. Ich sehe hier den typischen Nystagmus, kann die Diagnose gleich stellen und dann wird der Patient in diesem Manöver einfach 180 Grad auf dem Bett auf die Gegenseite gerollt, dabei wird er wieder schwindelig werden, damit wissen Sie, dass Sie den Partikel bewegt haben, dann wird er aufgesetzt und damit sollte die Therapie bereits erfolgt sein, der Patient sollte beschwerdefrei sein. 80% der Fälle beim ersten Manöver bereits erfolgreich, haben Studien gezeigt. Also da ist, glaube ich, ganz wichtig, eine wichtige Take-Home-Message, dass wir dich möglichst alle Disziplinen dieses Krankheitsbild kennen, zum Teil auch selbst schon diagnostizieren, eventuell auch therapieren können. In US-amerikanischen Ambulanzen, Notfallambulanzen, machen das die Notfallmediziner, da wird der Consultant oder Specialist gar nicht mehr gerufen und also kann sehr effektiv therapiert werden. Die Neuritis vestibularis ist schon erwähnt worden, akuter Drehschwindel, Sturz ipsilateral zur Läsionsseite, auch relativ hohe Sturzgefahr, Meniere-Attacken durch den Endolymph-Hydrops bedingt und, also auch das möchte ich betonen, die Tumarkin Falls, auch wenn sie selten sind, aber hier sehe ich sicher die höchste Sturzgefahr bei den Patienten, weil es wirklich paroxysmal geht und es keinerlei Möglichkeit gibt, das irgendwie durch Halte- oder Stellreflexe zu kompensieren. Ein Krankheitsbild, das vielleicht Ihnen nicht so geläufig ist, die vestibuläre Paroxysmie, auch erst seit ca. 15 Jahren etabliert und in den Leitlinien als eigene Entität anerkannt, bedingt, ähnlich wie die Trigeminusneuralgie, durch eine Gefäßschlinge, aber in diesem Fall eben um den Nervus vestibulo cochlearis, wie Sie hier sehen. Der Kontakt genügt, dass der Nerv so gereizt wird, dass sogar ein Reiznystagmus entstehen kann und die Patienten verspüren subjektiv oft mehrmals am Tag kurze, über Sekunden andauernde Vertigo-Episoden im Sitzen, im Stehen, unabhängig vom Kontext und ist eigentlich ein ganz typisches Krankheitsbild, wenn man die Symptomatik kennt. Pica-Infarkte habe ich ebenfalls schon erwähnt. Sie sehen hier unten das Versorgungsgebiet der Pica. Das entspricht genau dem Vestibulocerebellum, also das Areal im Kleinhirn, wo alle Afferenzen von den Bogengängen zusammenströmen und eine Läsion in diesem Bereich führt zu einer akuten Pseudoneuritis vestibularis Symptomatik, die sehr schwer oft von einer Neuritis vestibularis zu unterscheiden ist. Also da haben oft sogar die Neurologen und die HNO-Ärzte Schwierigkeiten, absolut sicher zu sein. Die letzte große Gruppe sind die kryptogenen Stürze ohne Bewusstseinsverlust. Wie gesagt, am Beginn ist hier die Ätiologie noch unklar. Ich nenne hier die Tonuserkrankungen, Kataplexie, Narkolepsie, eher selten. Häufiger natürlich die Gangstörungen, wie ich schon erwähnt habe, frontale Gangstörungen durch frontale Atrophien. NPH ist der Normal Pressure Hydrocephalus, also der Normaldruck-Hydrocephalus. Auch das führt im Spätstadium zu Stürzen. Morbus Parkinson, ebenfalls eher im Spätstadium, wenn die Schritte sehr klein sind, wenn der Patient Startschwierigkeiten hat, dann kann es passieren, dass er nach vorne fällt, vorwiegend auch aufgrund der Propulsionstendenz. Und das Krankheitsbild ist zwar ebenfalls selten, sollte man aber kennen, weil Stürze hier so pathognomonisch sind wie bei sonst keinem anderen neurologischen Krankheitsbild. Also das ist schon die zweite Frage, wenn ein Patient sagt, er ist gangunsicher und fühlt sich wie am Schiff, dann ist die zweite Frage, stürzen Sie häufig? Und wenn er das bejaht, dass zwei, drei Stürze oft in der Woche schon passieren, dann sollte man in diese Richtung weiter abklären. Und ebenfalls häufig natürlich die Polyneuropathien, das heißt ein propriozeptives Defizit in den unteren Extremitäten führt ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Balance, immerhin 12% als Ursache von Stürzen, vor allem auf unebenem Terrain und in Dunkelheit, also dann, wenn Sie die Propriozeption besonders benötigen. Die Patienten entwickeln dann natürlich selbst eigene Strategien, sprich sie gehen breitbasiger, drehen sich langsamer um, um Stürze zu vermeiden. Und hier zeigen mehrere Studien, dass Balanceübungen auch hier durchwegs erfolgreich sein können. Wenn wir jetzt zur Sturzprophylaxe gehen, so steht zunächst einmal die symptomatische Therapie in der Neurologie natürlich im Vordergrund. In der Epilepsie haben wir natürlich eine weitreichende Pharmakotherapie zur Verfügung. Neuerdings auch die Vagusnervstimulation bei therapierefraktären Fällen oder eben die Epilepsiechirurgie bei bestimmten Temporallappen-Epilepsiefällen nach einem ausgehenden oder eingehenden Monitoring. Bei den vaskulären Erkrankungen steht jetzt natürlich immer mehr die Lyse und die Intervention im Vordergrund, die Embolektomie, aber natürlich hat die Sekundärprävention und die Operation externer, interner Anastomosen etwa ebenso eine prophylaktische Bedeutung. Was neu ist, dass auch bei neurodegenerativen Erkrankungen es durchwegs jetzt auch medikamentöse Therapien gibt. Dopamin als Mittel eben bei Parkinson oder bei einzelnen atypischen Parkinson-Syndromen kann wirksam sein. 4-Aminopyridin ist eigentlich ein Vogelgift, ein reversibler Kaliumkanalblocker. Und das ist sehr effektiv beim sogenannten Downbeat-Nystagmus, einer zentralen vestibulären Störung, wo die Patienten isoliert nur einen Nystagmus in der vertikalen Ebene entwickeln. Und diese Medikation kann diesen Nystagmus deutlich reduzieren und die Patienten werden deutlich stabiler entgehen. Ebenso Quercetoxazon, ein Muskelrelaxans, oder Acetylleucin, eigentlich eine Aminosäure, wird neuerdings bei zerebellären Ataxie eingesetzt und das dient sehr erfolgsversprechend zunächst. Die vestibulären Erkrankungen sind hier natürlich ebenfalls zu nennen, die Pharmakotherapie hier etwas verschwommen, eine Zusammensetzung der Liste von Medikamenten, die zur Verfügung stehen. Also man kann ohne weiteres sagen, dass man 80-90% der Patienten mit zentral- und mit peripher vestibulären Störungen sehr gut behandeln kann oder sogar von den Symptomen gänzlich befreien kann. Und ein wesentlicher Eckpunkt in der Sturzprophylaxe ist natürlich die Ganganalyse, die auch an der physikalischen Ambulanz im Einsatz ist. Einerseits für die Diagnosestellung, welche Form von Gangstörung vorliegt, aber auch für die Rehabilitation sehr wichtig. Das heißt, Sie können Rehab-Strategien entwickeln und auch kontrollieren, ob sich sozusagen ein Erfolg eingestellt hat durch das Training. Und beim Balancetraining ist zu erwähnen, dass die vestibuläre Rehabilitation ist schon erwähnt worden, ein Meilenstein und auch ein wichtiger Eckpunkt in der Therapie darstellt. Das verbessert signifikant das Outcome. Auch neuerdings gibt es Informationen, dass bei degenerativen Erkrankungen wie Huntington oder Progressive Supranuclear Palsy Balancetraining hilfreich sein kann. Weniger Informationen gibt es noch bei der tiefen Hirnstimulation, ob das einen Effekt auf die Balancefunktion auch haben kann. Und vom Royal College of Physicians wurde 2008 wurden eigene Guidelines herausgegeben für die Behandlung und für das Balancetraining von Patienten mit Gleichgewichtsstörungen nach Stroke. Und Grundlagenforschung hat gezeigt, dass also motorisches Lernen selbst bei zerebellären Läsionen möglich ist. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt für die Rehabilitation von zentralvestibulären Störungen. Zuletzt natürlich sollen nicht unerwähnt bleiben die präventiven Maßnahmen, die natürlich immer auch parallel dazu gesetzt werden müssen bei Patienten mit Stürzen, da geht es um Kopfschutz bei Epilepsie oder eben Verstärkung der Propriozeption bei Neuropathie-Patienten. Das ist zum Beispiel vom MIT entwickelt worden, um die Stabilität bei PNP-Patienten zu verbessern. Notrufsysteme sind natürlich ebenso wichtig und ein ganz wichtiger Punkt sind Gehhilfen. Da ist es so, dass die Patienten wirklich oft etwas zu spät zur Gehhilfe greifen und oft auch nicht abschätzen können, wenn sie makromarisiert sind, welche Konsequenzen das für sie eigentlich hat. Also da ist auch die Ärzteschaft aufgerufen, da die Patienten vorzeitig darauf hinzuweisen und Maßnahmen zu treffen. Vielen Dank.